Deutschlandfunk.
In der letzten Folge hat Alexander der Große die halbe Welt erobert und ein Reich gegründet, so groß, wie es nie zuvor eines gegeben hat. Und ganz nebenbei wurde die attische Demokratie beerdigt. Heute geht es zurück nach Rom. Dort wurde mit Demokratie und Teilhabe was Neues versucht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 9, Quintus Hortensius und das Plebiszit.
Mit Steffi Orbach.
In Rom geht es um Einfluss und politische Teilhabe. Es gibt Konflikte zwischen Patriziern und Plebejern. Die Plebejer fordern Gleichberechtigung und politische Mitsprache. 287 vor Christus erlässt Quintus Hortensius die Lex Hortensia. Es entsteht ein neuer Leistungsgedanke und auch eine neue politische Schicht. Was steht drin in der Lex Hortensia und was bedeutet sie für die Bürger von Rom? Und welche Bedeutung hat das Ganze noch heute für unsere modernen Demokratien? Darum geht es in dieser Folge heute.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Also, wir sind im Jahr 287 vor Christus im antiken Rom. Es geht um das Verhältnis zwischen Patriziern und Plebejern. Erzähl uns doch mal bitte was über diese beiden Gruppen. Was machte die aus?
Fangen wir mal mit den Patriziern an. Das war so etwas wie eine Oberschicht. Mitunter werden sie auch als Adel bezeichnet. Sie sind vermutlich jedenfalls am Beginn der Römischen Republik entstanden, also etwa um 500 vor Christus. Anfangs waren Eheschließungen außerhalb der Patrizier verboten. Damit sollten Menschen aus niederem Stand ferngehalten werden. Man kann das auch als Abschottung bezeichnen. Das änderte sich dann per Gesetz vermutlich erst 445 vor Christus. Patrizier erwirtschafteten ihr Einkommen aus Grund und Boden. Das heißt, sie waren Großgrundbesitzer und ließen abhängige Bauern für sich arbeiten. Diese herausgehobene Stellung sorgte natürlich für sozialen Sprengstoff in Rom, weil auch die übrigen Bürger, die sogenannten Plebejer, Rechte und politische Partizipation für sich beanspruchten.
Wie kann man denn die Plebejer beschreiben?
Naja, also zu einem Teil zumindest waren sie das genaue Gegenteil. Viele Plebejer gehörten der ärmeren Schicht an. Sie besaßen meistens kein Land. Das waren Bauern, Handwerker oder Händler. Es gab aber auch wohlhabende Plebejer, die natürlich mit der sozialen Struktur und den damit verbundenen Ungerechtigkeiten auch nicht einverstanden waren. Die Plebejer waren aber ein wichtiger Bestandteil des römischen Heeres und deswegen an den vielen Feldzügen beteiligt. Sie bekamen aber nichts oder wenig von den dabei gemachten Landgewinnen oder anderen Beutegütern ab.
Okay, jetzt kennen wir die beiden Gruppen. Und wie war denn das Verhältnis zwischen den Plebejern und Patriziern in dieser frühen Phase der Römischen Republik?
Da zitiere ich mal den römischen Geschichtsschreiber Livius. Der hat gelebt von 59 vor bis 17 nach Christus und der hat das berühmte Werk Ab Urbe Condita, also seit Gründung der Stadt, geschrieben. In dieser Geschichte Roms geht es unter anderem um den Streit zwischen Patriziern und Plebejern. Und Livius schreibt, dass beide Gruppen von Anfang an Streit hatten. Mehr noch, laut Livius-Zitat, brannte der Hass zwischen den beiden. Denn viele Plebejer waren in die sogenannte Schuldknechtschaft geraten, weil sie bei Patriziern ihre Schulden nicht begleichen konnten. Stattdessen mussten sie und ihre Familien die Schulden abarbeiten. Und de facto waren die in Not geratenen Plebejer damit ihres Einkommens und auch ihrer Freiheit beraubt. Livius schreibt, sie seien darüber enttäuscht gewesen, Zitat, draußen für die Freiheit und die Macht zu kämpfen, zu Hause von ihren Mitbürgern zu gefangen gemacht und unterdrückt zu werden. Das zeigt, wie groß die Kluft zwischen Patriziern und Plebejern gewesen sein muss.
Aber hatten denn die Plebejer irgendwelche Möglichkeiten, sich gegen diesen Zustand zur Wehr zu setzen?
Also mit einem modernen Wort würde ich sagen, hatten sie, und zwar mit einem Generalstreik. Ein solcher Streik setzte eine Secessio Plebis voraus, also einen Auszug des Volkes aus der Stadt Rom. Und damit war das öffentliche und natürlich auch das wirtschaftliche Leben lahmgelegt. Und die Patrizier waren meistens nach wenigen Tagen zum Einlenken bereit. Vor 287 vor Christus hat es einen solchen Auszug des Volkes schon 494 gegeben. Damals ging es um das Amt des plebejischen Volkstribuns. 449, das zweite Mal, da ging es um die Annahme des Zwölftafelgesetzes. Und vielleicht auch 445 vor Christus, da ging es um die Eheerlaubnis zwischen Plebejern und Patriziern. Aber wie so oft in der römischen Antike gilt auch hier die Einschränkung. Die ersten beiden Vorgänge sind nur bei Livius und bei dem auch nur aufgrund mündlicher Erzählungen überliefert. Die Quellenlage ist mäßig.
Und worum ging es jetzt 287 vor Christus, als die Plebejer wieder aus der Stadt auszogen, Quintus Hortensius zum plebejischen Volkstribun ausriefen und mit der Lex Hortensia die Patrizier unter Druck gesetzt haben?
Es ging um eine neue Wehrverfassung, die nach Meinung der Plebejer sehr zu ihren Lasten formuliert war. Da die Patrizier nichts daran ändern wollten, verließen die Plebejer die Stadt und versammelten sich vor den Toren Roms auf dem Janiculus-Hügel. Das ist im heutigen Stadtteil Trastevere am westlichen Ufer des Tiber. Sie wählten Quintus Hortensius zu ihrem Tribun und schickten ihn mit dem Auftrag nach Rom, die Gleichberechtigung der Plebejer durchzusetzen. Festgehalten ist das in der Lex Hortensia de Plebiscitis, also dem Gesetz über die Plebiszite. Und das garantierte fortan, dass die Beschlüsse der plebejischen Volksversammlung für alle gelten, Patrizier inklusive.
Also, wir haben gehört, Stress gab es in der Römischen Republik zwischen dem Adel und den Plebejern schon lange. Historiker nennen das Ständekampf. Und in diesem Kampf hatten die Plebejer über die Jahrzehnte auch schon Verbesserungen für sich erreicht. Manche von ihnen waren ziemlich wohlhabend. Sie hatten ihre eigenen Versammlungen und konnten über die Volkstribune politische Entscheidungen blockieren. Aber am Ende hatten dann doch immer die Patrizier im Senat das Sagen. Deshalb ist das, was da in Rom passiert ist, nicht einfach ein Streit zwischen Arm und Reich oder privilegiert und rechtlos. So viel wissen wir aus der historischen Forschung heute. Was aber genau passiert ist, das ist eben nicht ganz klar, weil zeitgenössische Aufzeichnungen lückenhaft sind. Unsere Autorin Grit Eggerichs versucht deshalb mal nachzuvollziehen, wie das Verhältnis von Patriziern und Plebejern zu dieser Zeit ausgesehen haben könnte und warum die Plebejer gesagt haben könnten, wir stoppen jetzt mal unsere Arbeit und wir ziehen nicht mehr in den Krieg.
Wenn Menschen zusammenleben, haben selten alle die gleichen Rechte. So war es auch in der Römischen Republik. Es gab die Patrizier, die Julia, die sich hier in einer Balnea im Wasser räkelt.
Man reiche mir Saponem, die Seife, und drehe die Warmluft hoch.
Und es gab die Plebejer. Die waren zwar freie Bürger, also keine Sklaven, aber sie arbeiteten. Anders als viele Patrizier.
Ad tuum notum paratus. Selbstverständlich, Domina.
Die lebten in Villen und hatten Stammbäume, um ihre Macht zu legitimieren.
Attus Clausius, Appius Claudius Sabinus in Regilensis, Appius Claudius Crassus in Regilensis Sabinus.
Frauennamen waren keine dabei, denn Frauen hatten in der Hierarchie der Römischen Republik kein Wahlrecht und überhaupt kaum politische Rechte. So viel zur Ungleichheit der Geschlechter. Zurück zum Thema Klasse. In Rom lebten damals zwischen 50 und 75.000 Leute. Nur ein kleiner Teil gehörte zur Oberschicht. Der Rest, Bauern, Händler, Schreiner, Gerber, eben die arbeitende Bevölkerung.
Achtung! Opus Quadratum! Von oben!
Trauben! Süße Trauben!
Kannst du bitte mal eben diese Libra Frumenti malen?
Der Mörser ist aber echt Schrott. Wird Zeit, dass die Mühle erfunden wird.
Manche erfolgreicher, manche mit schmalem Einkommen. Aber ob sie Geld hatten oder nicht, die Plebejer durften kaum mitbestimmen in der Römischen Republik. Sie berieten zwar im Concilium Plebis über politische Fragen, also in Volksversammlungen, aber was sie da beschlossen, hatte nur dann Gültigkeit, wenn auch der Senat zustimmte. Die Plebejer waren auch diejenigen, die den Kopf hinhalten mussten, wenn es Krieg gab, als Legionäre.
Und das ist Mist. Dum viri pugnant, femini sustentant. Wenn Männer kämpfen, tragen Frauen die Last.
Als Plebejer hatte man zwar keinen Stammbaum, aber schon eine eigene Geschichte. Zweimal hatten sie eine Secessio Plebis schon gemacht, hatten Tschüss gesagt und waren auf einen Hügel gestiegen, anstatt zu arbeiten. Secessio Plebis, das war also eine Art Boykott oder Generalstreik. Der letzte seiner Art war schon mehr als 1,5 Jahrhunderte her. Und jetzt, 287 vor Christus, da war die Unlust, so weiterzumachen wie bisher, wieder sehr groß. Also stiegen sie hoch hinauf. Wie viele der Plebejer dabei waren, das ist nicht überliefert. Aber manche Beschreibungen sagen, der Alltag in Rom stand still. Mit etwas Fantasie könnte das damals so gelaufen sein. Der Patrizier Marcus erwacht vor Morgengrauen, weil ihm niemand einen Teller mit Trauben ans Bett gestellt hat.
Hallo, wo bleibt mein Obst?
Keine Antwort. Überhaupt ist es sehr still an diesem Morgen in Rom. Im Senat ist man beunruhigt.
Wo ist denn der ganze Plebs? Nicht mal der Legionär an der Porta ist da.
Die Plebejer haben sich auf dem Hügel versammelt. Niemand ist hier. Ich konnte eben nicht mal meine Sandalen von der Reparatur abholen.
Derweil oben auf dem Hügel. Ganze Familien haben ihren Hausstand hierher verlegt. Arme und reiche Plebejer. Was sie eint? Unzufriedenheit. Weil sie in dieser Zweiklassengesellschaft nicht ausreichend mitbestimmen dürfen. Ein Mann steht auf und zupft sich einen Krümel von der Toga.
Ave. Quintus Hortensius mein Name. Ich bin einer von vielen Plebejern, die es geschafft haben. Eigenheim, guter Job, Familie. Ich komme von der Basis, aber spreche auch die Sprache des Adels.
Hortensius wendet sich an die Menge.
Leute, ohne uns gibt's nichts zu essen, es gibt keine Schlachten und keine Siege. Die ganze Stadt, die läuft nicht ohne uns.
Unten, am Fuß des Hügels, merken die Patrizier das jetzt auch, ganz deutlich. Die Baustellen ruhen, Märkte und Werkstätten sind verwaist. Und sie spüren, wie abhängig sie sind von ihrem Heer aus Handwerkern, Landwirten und Händlern. Das könnte sie zum Einlenken bewogen haben und dazu jemanden zu finden, der den Streik beendet. Sie setzen Quintus Hortensius als sogenannten Diktator ein. Der hat weitreichende Entscheidungsmacht, um die Notlage zu entschärfen. In diesem Amt erfindet Hortensius zwar die Demokratie nicht neu, aber er setzt Änderungen durch, die als Lex Hortensia in die Geschichte eingehen werden.
Grit Eggerichs war das über die Geschehnisse in Rom im 3. Jahrhundert vor Christus. Und genau in dieser Konfliktsituation zwischen Patriziern und Plebejern bleiben wir jetzt nochmal. Ich spreche mit Althistoriker Professor Michael Sommer. Er ist Experte für die römische Antike. Hallo, Herr Sommer.
Ja, hallo.
Herr Sommer, haben sich Patrizier und Plebejer denn in der römischen Republik selbst als jeweils eigenen Stand definiert?
Die Patrizier waren einfach ein alter Adel, vor allem eine religiöse Funktionselite. Zum Stand wurden sie eigentlich erst durch die Ständekämpfe. Dadurch, dass die Herrschaft, die sie durch die Absetzung des Königs 510 vor Christus errungen hatten, dass die plötzlich angefochten wurde. Und zwar von allen anderen. Und alle anderen, das waren die Plebejer, die waren eben auch kein Stand. Sozusagen die Schärfung der Standesidentität, die erfolgte erst aus dem Konflikt heraus.
Was waren denn die Konfliktpunkte, also was waren denn die hauptsächlichen Probleme, die zum Ständekampf geführt haben?
Nun, also mit dem Anfang der Republik und dem Ende des Königtums, da waren die Patrizier zunächst politische Monopolisten. Also sie haben konkurrenzlos alle Ämter besetzt. Sie haben sozusagen alles eingesackt, was da zu vergeben war. Und die Plebejer waren eine total heterogene Gruppe. Unter denen gab es auch welche, die inzwischen zu großem Reichtum gekommen waren. Und die forderten dieses Machtmonopol heraus. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, dass es eine echte soziale Notlage gab. Um das Ende des 6., Anfang des 5. Jahrhunderts hatte so etwas wie eine globale Wirtschaftskrise den Mittelmeerraum erfasst. Viele Leute hatten das Gefühl, uns geht's echt dreckig. Insofern gab es auch noch eine soziale Frage, die da im Hintergrund kochte. Und die hat sich eben zusammen mit den Nöten der Plebejer, die eben auch politisch partizipieren wollten, in den Ständekämpfen entladen.
Jetzt gab es den Auszug des Volkes aus Rom. Welche Auswirkungen hatte der denn für die Stadt und auch für die Patrizier dann?
Ja, zunächst, es gab verschiedene Auszüge. Das erste Mal dem Mythos nach 494, das können wir aber noch nicht so richtig fassen. Ganz sicher gab es dann noch einen im 5. Jahrhundert und dann einen im 3. Jahrhundert vor Christus. Das ist im Grunde genommen ein Generalstreik gewesen. Die Patrizier haben den Staat monopolisiert und die Plebejer haben gesagt, dann macht doch eben euren Staat alleine, sind auf den Aventin, dann auch auf den Gianicolo ausgezogen. Vor allem hatte das aber militärisch Konsequenzen. Die Plebejer waren ja diejenigen, die das Gros der Soldaten gestellt haben. Insofern, den Patriziern war klar, wenn die Plebejer jetzt weg sind, dann ist Rom schlicht und einfach nicht verteidigungsfähig. Insofern hatten die Plebejer mit ihrem Auszug einen echten Hebel und den haben sie genial genutzt.
In welchen Etappen verlief denn eigentlich der Ständekampf dann genau? 287 vor Christus sind wir gerade.
Ja, also zunächst geht es einfach um die Frage, wer kann politische Ämter bekleiden? Es geht auch um die Frage, wer stellt sich unter Umständen vor, Plebejer gegen die Patrizier Übergriffe unternehmen? Also es ist einerseits eine Partizipationsfrage, andererseits eine Schutzfrage. Der erste große Einschnitt ist ironischerweise etwas, was die Patrizier selber lancieren. Das ist das Zwölftafelgesetz, Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus, 450. Da wird erstmals Recht kodifiziert. Und das ist dann etwas, worauf sich jeder berufen kann, eben auch die Plebejer. Plötzlich gilt nicht mehr das Faustrecht, sondern ein gesatztes Recht. Der wirklich große Einschnitt ist dann aber 367. Das sind die Leges Licinie Sextiae. Da wird der Konsulat geschaffen, also das neue höchste Amt der Republik. Und es wird gleich geöffnet auch für die Plebejer. Und dadurch, dass die jetzt eben auch das höchste Amt besetzen können, da löst eine neue Elite, eine politische Funktionselite, die sogenannte Nobilität, die löst den Patriziat als Führungsschicht der Republik ab. Also das ist der wirklich große Einschnitt in den Ständekämpfen. Zum Abschluss gelangt das Ganze dann am Ende 487 durch die Lex Hortensia, die den Plebejern die volle Gleichstellung beschert.
War das wirklich die volle Gleichstellung? Also was ist mit der Lex Hortensia tatsächlich erreicht worden?
Nun, also zunächst das Allerwichtigste ist, dass die Volksbeschlüsse, die Plebiscita, dass die Gesetzescharakter haben. Und damit ist die Volksversammlung, also die Versammlung der Plebs, ist jetzt sozusagen das gesetzgebende Organ der Römischen Republik geworden. Es gibt so ein paar Prärogative, so ein paar Privilegien, die die Patrizier immer noch haben. Sie können alleine bestimmte Priesterschaften bekleiden, aber politisch ist das praktisch irrelevant. Politisch haben wir die vollständige Gleichstellung von Patriziern und Plebejern, plus wir haben ein Amt, den Volkstribunat, der tatsächlich nur von Plebejern bekleidet werden kann. Also insofern haben die Plebejer eigentlich politisch sogar das Prä vor den Patriziern.
Professor Michael Sommer war das, erforscht zur römischen Antike. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Sommer.
Herzlichen Dank Ihnen.
Matthias, mit der Lex Hortensia, nachdem die Beschlüsse der Versammlung der Plebejer auch für die Patrizier bindend waren, da gab es einen wichtigen Einschnitt in das Verhältnis zwischen den beiden Ständen. Was änderte sich denn genau dadurch in der Römischen Republik?
Naja, es gab eine neue Schicht in Rom. Das war der Ausdruck der neuen Gleichberechtigung der beiden Stände, die Nobilität. Zu der konnten sowohl Patrizier als eben auch Plebejer gehören, sofern sie hohe Staatsämter innehatten. Das war seit 367 bzw. 300 vor Christus auch für Plebejer möglich. Die Nobilität löste das frühere erbliche Patriziat ab, das, wie der Name schon sagt, nur von Patriziern erreicht werden konnte. Familien, die nach 287 vor Christus der Nobilität angehörten, hatten meistens einen Konsul oder ähnlich hohe Beamte unter ihren Vorfahren.
Wie kam man denn jetzt hinein in diese Nobilität? War das erblich?
Also bis Augustus, sagen wir einfach mal etwa um das Jahr Null herum, gab es keine Erblichkeit. Es zählte der Einsatz für das Gemeinwesen, also ein meritokratisches Verhalten. Wer ein für das römische Volk wichtiges Amt erfolgreich ausgeübt hat, der konnte für sich in Anspruch nehmen, eine herausragende Rolle in der römischen Gesellschaft einzunehmen. Die Nobilität war die in Rom bedeutendste gesellschaftliche Gruppe. Ihre Vorschläge wurden im Senat in der Regel akzeptiert und umgesetzt. Die Familien der Nobilität nach außen gegenüber dem Volk waren meist geeint. Aber untereinander gab es starke Konkurrenz. Es ging nämlich um Ansehen beim Volk. Es ging um das Erreichen wichtiger Ämter und Erfolge bei Feldzügen. Und noch ein kleiner Blick nach vorne. Rund 130 Jahre vor Christus teilt sich die Nobilität in zwei Gruppen. Optimaten und Popularen. Das waren nicht etwa Parteien, aber es waren doch Gruppen mit unterschiedlichen Methoden. Die Optimaten wollten mit Hilfe des Senats ihre Ziele durchsetzen und die Popularen, man glaubt es kaum, mit Hilfe des Volkes.
Was änderte sich im Römischen Reich durch die Lex Hortensia? Da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer rein ins Thema. Professor Tanja Itgenshorst ist Althistorikerin aus Fribourg in der Schweiz und sie hat sich mit dem Ständekampf und der Römischen Republik wissenschaftlich beschäftigt. Hallo, Frau Itgenshorst.
Hallo, Frau Orbach.
Frau Itgenshorst, war denn das gesellschaftliche System Roms mit der Lex Hortensia dann auch wirklich durchlässig geworden?
Wenn man heutige Maßstäbe anlegt, nein, weil die Gesellschaft, die römische Gesellschaft in der Republik einfach weiter hierarchisch bleibt. Da ändert sich durch diese Lex Hortensia eigentlich nicht viel. Es ist zwar von den Verfahren ändert sich einiges, vom politischen Verfahren, dass ab da eben Volkstribune, Gesetze, sozusagen Plebiszite mit Gesetzeskraft direkt vor dem Volk zur Abstimmung bringen können. Das ändert etwas, weil ab da nicht mehr nur die Konsuln Gesetze verabschieden lassen können. Aber gesellschaftlich, weil das ist ja die Frage, gesellschaftlich ändert sich eigentlich nicht sehr viel. Die Durchlässigkeit der Gesellschaft, das wäre nach heutigen Maßstäben, ja, kann jemand gesellschaftlich leicht aufsteigen? Daran ändert sich eigentlich nichts dadurch.
Es hatte sich ja durch diese Lex Hortensia so gesehen eine neue Oberschicht gebildet, die Nobilität. Wie setzte die sich denn genau zusammen?
Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was die antiken Quellen uns für eine Geschichte erzählen und das, was die moderne Forschung sagt. Denn diese Plebejer, die ja dann nach den Ständekämpfen in dieser neuen Oberschicht der Nobilität mit teilhaben, das ist eine ganz kleine Oberschicht innerhalb der Plebejer, der großen Gruppe der Plebejer.
Ja.
Die römischen Quellen erzählen so eine Geschichte des Konsens zwischen sozusagen allen Römern, die dadurch entsteht, zwischen allen römischen Bürgern. Aber tatsächlich ist es nur eine kleine Schicht, die dann quasi zu den Patriziern quasi aufsteigt in der Nobilität.
Also das bedeutete noch lange nicht, dass jedem Bürger diese Schicht offen stand.
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und die neuere Forschung hat auch sozusagen die Frage, was sind die Plebejer eigentlich zu der Zeit oder ja, welche Plebejer gehören dann letztlich zu der neuen Oberschicht, so ein bisschen differenziert von dem, was die antiken Quellen erzählen und sagt, das waren wahrscheinlich am Anfang schon Mitglieder einer Art Elite, die aber in diesem sehr starken Konkurrenzkampf direkt nach der Vertreibung der Könige quasi aus dieser Oberschicht rausgefallen sind und die dann letztlich wieder aufsteigen. Also das ist nicht die Geschichte, die Livius erzählt, der ein wichtiger Quellenautor ist, aber das ist das, was die moderne Forschung daraus sozusagen gezogen hat.
Und wie ging denn dieser Aufstieg? Also ging der durch Leistung, durch Arbeit oder ging der durch Familienangehörigkeit? Wie kam man in diese Oberschicht rein?
Man kam in die Oberschicht überhaupt nicht rein durch Erbe. Es ist schon so, dass in der historischen Zeit man sagen kann, die Zugehörigkeit zu den Patriziern und den Plebejern ist eine erbliche. Bestimmte Familien sind patrizische Familien, andere Familien sind plebejische Familien und bleiben das im Prinzip auch. Aber diese Entstehung dieser neuen Oberschicht im 4. Jahrhundert vor Christus, der Nobilität, das funktioniert eigentlich ausschließlich über Leistung. Leistung heißt konkret, bestimmte Ämter inne zu haben, im Krieg erfolgreich das Kommando zu führen, dann auch bestimmte Priesterämter zu haben. Und die Voraussetzung für all das ist Reichtum. Das heißt, nur reiche Familien können daran teilhaben. Insofern ist dieser ganze römische Adel in der Republik eigentlich, könnte man sagen, meritokratisch. Das heißt, man gehört dazu, wenn man bestimmte Meriten hat, wenn man bestimmte Verdienste hat.
Ja. Wie haben sich denn eigentlich die Patrizier mit dieser Neuordnung, mit dieser neuen Oberschicht arrangiert?
Wieder eine etwas sozusagen doppelte Antwort. In den antiken Quellen wird zum Teil gesagt, dass die Patrizier sich am Anfang, also wenn wir zurückgehen jetzt zu dieser Lex Hortensia von 287, dass die am Anfang diese Plebiszite, die ja dann Gesetzeskraft hatten, eigentlich nicht akzeptiert haben. Also dass sie diese Gleichstellung von Volksbeschlüssen und von diesen Leges, also von Lex, im lateinischen Wort Lex, dass sie das nicht akzeptiert hätten. Wobei man sicher sein kann, dass gleichzeitig in dieser Zeit, im frühen 3. Jahrhundert, die Expansion schon voll im Gang ist und man auch eigentlich sehr viel politisches Personal braucht, um den römischen Staat zu managen, um es mal modern zu sagen. Und sodass in pragmatischer Hinsicht eigentlich die Tatsache, dass es jetzt viel leichter war, Gesetze zu verabschieden, denn das Verfahren in den Plebisziten ist viel kürzer. Dadurch, dass das eine andere Form der Volksversammlung ist, geht das sehr viel schneller. Und das war sicher auch im Interesse der Patrizier, der alten Patrizier, dass solche politischen Verfahren nun beschleunigt durchgeführt werden konnten.
Ja. Kann man sagen, dass durch die Lex Hortensia sozusagen der soziale Ausgleich kam und auch die politische Teilhabe in die römische Gesellschaft. Würden Sie so weit gehen?
Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die römische Gesellschaft nach wie vor sehr hierarchisch organisiert ist. Das heißt, dass sich da eigentlich wenig ändert an sozialer Mobilität. Sozialer Ausgleich ist insofern trotzdem zum Teil möglich, weil die Volkstribune, die ja jetzt die Plebiszite durchführen und viel mehr durchführen als vorher und dann eben auch mit Gültigkeit für das gesamte römische Volk, dass die bestimmte Themen, die für die Plebejer oder sozusagen für alle Römer, sagen wir mal, relevant waren, zur Geltung bringen konnten. Also klassische Fragen wären etwa ökonomische, nicht Gleichberechtigung, aber Lösung bestimmter ökonomischer Probleme, dass man den landlosen römischen Bürgern ein Stück Land zuweist, dass man für die Stadt Rom verbilligtes Getreide beschließt und so weiter. Das heißt, diese Themen, die für die Plebejer oder für den Populus insgesamt wichtig waren, dass man die zur Geltung bringen konnte, das war sicher wichtig für die Selbstwahrnehmung sozusagen als sozialer Ausgleich. An der politischen Teilhabe, wie gesagt, ändert sich eigentlich nichts. Die ganzen Verfahren sind nach wie vor extrem hierarchisch. Und das ist etwas, was die moderne Forschung beschäftigt hat, etwa warum die römischen Bürger aller 5 Vermögensklassen zu den Konsulwahlen und zu den Prätorwahlen aufs Marsfeld gehen, einmal im Jahr, obwohl die 4. und 5. Vermögensklasse nie abgestimmt hat. Mhm. Und es gibt sozusagen moderne Forschung, dass das auch ein Ritual ist. Also dass für die Römer die Zugehörigkeit zum Populus Romanus wichtiger war als die Tatsache, ob sie abgestimmt haben. Also die Frage, wie demokratisch Rom war, war für die Römer selber überhaupt kein Thema.
Es ging mehr ums Gefühl.
Es ging ums Gefühl, es ging um die Zugehörigkeit, dass man dazugehört, dass man Teil des Ganzen ist. Das war entscheidend.
Welchen Anteil hatte eigentlich das Ende dieses Ständekampfs am Aufstieg Roms zur Weltmacht?
Sicher einen wichtigen Teil. Ich habe gerade schon von der Selbstwahrnehmung der Römer gesprochen. Für die Römer selbst war diese Versöhnung, sagen wir mal, der patrizischen Oberschicht und der Plebejer ganz wichtig. Das Selbstbild, dass die Interessen aller berücksichtigt werden. Und zwar nicht so, wie wir das heute sehen würden. Soziale Durchlässigkeit, Demokratie, Minderheitenrechte werden geschützt. Sondern für die Römer war sozusagen die indirekte Wahrnehmung ihrer Interessen in Form des Klientelwesens etwa, dass jeder römische Bürger zu seinem Patron gehen konnte, um seine Interessen wahrzunehmen. Aber auch indem die Volkstribune in diesen Plebisziten bestimmte Interessen des breiten Volkes zur Geltung bringen konnten. Das war extrem wichtig für das Vertrauen aller römischen Bürger in den Staat. Und ich meine, die Zehntausende von römischen Bürgern, die als Legionen letztlich die Welt erobert haben in der damaligen Perspektive, das waren natürlich nicht die Mitglieder der Elite, sondern die standen unter dem Kommando von einzelnen Männern aus dieser Nobilität. Und solange dieser Konsens funktioniert hat und die einfachen Römer den Eindruck hatten, dass der Senat ihre Interessen schon berücksichtigen wird, solange hat sozusagen diese Kriegsmaschine in Rom auch sehr gut funktioniert.
Professor Tanja Itgenshorst war das. Sie ist Althistorikerin und hat sich mit dem Ständekampf und der Römischen Republik wissenschaftlich beschäftigt. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Itgenshorst.
Vielen Dank Ihnen.
Im Westen, Matthias, da endete das Imperium Romanum gegen Ende des 5. Jahrhunderts nach Christus. Die Germanen benutzten dann ihr eigenes Recht und das römische Recht, das geriet erstmal in Vergessenheit. Aber irgendwie muss das ja wieder aufgetaucht sein.
Ja, und das war wirklich ein ziemlicher Zufall. Und zwar im 11. Jahrhundert. Da nämlich fanden italienische Rechtsgelehrte eine Abschrift der Digesten in Bologna. Die Digesten waren das Herzstück einer Gesetzessammlung des 6. Jahrhunderts. Damals hat der oströmische Kaiser Justinian I. den Auftrag erteilt, sämtliche römische Gesetze, derer man habhaft werden konnte, aufzuschreiben und auch noch zu kommentieren. Dieser Corpus Juris Civilis war eine systematische Zusammenstellung der römischen Rechtsgrundsätze. Und diese im 11. Jahrhundert wiedergefundenen Grundsätze haben sofort Eingang gefunden in die Juristenausbildung in Bologna. Das ist nicht nur eine der ältesten Universitäten Europas, sondern war damals auch die führende Uni für Juristenausbildung.
Das Plebiszitum oder die Lex Hortensia wirken ja in unseren Plebisziten bis heute nach. Das ist ja schon am Wort zu erkennen. Aber gibt es noch weitere Aspekte des römischen Rechts der Antike, die bis heute verwendet wurden?
Also natürlich nicht im Detail, aber im Grundsätzlichen schon oder allgemeiner gesagt, das antike römische Recht kommt ohne religiöse Bezüge aus, weil es entstanden war, als das Christentum noch in den Kinderschuhen steckte. Das Judentum kam erst mit der römischen Provinz Palästina ab 63 vor Christus zum Imperium Romanum. Das Fehlen religiöser Bezüge oder religiöser Begründungen in der Rechtsprechung, das macht es leicht, diese Rechtsgrundsätze auf sehr unterschiedliche Gesellschaften zu übertragen. Ganz konkret kann man die Grundzüge des römischen Rechts im bürgerlichen Gesetzbuch von heute finden. Man kann also sagen, dass das römische Recht für viele europäische Rechtssysteme die Grundlage bildet.
Und genau mit diesem Thema befasst sich Johannes Reiner. Er ist Professor für römisches Recht. Hallo, Herr Reiner.
Guten Tag.
Herr Reiner, wir haben gerade gehört, dass das römische Recht ja ganz allgemein das europäische Recht geprägt hat. Inwiefern ist das so? Können Sie uns das bitte mal ausführlicher erklären?
Das römische Recht lebt in allen unseren modernen Privatrechten in einer unvorstellbaren direkten Form nach. Das heißt, jene Erkenntnisse, die die römischen Juristen in abertausenden Fällen hinterlassen haben, das ist alles in unsere modernen Gesetze eingeflossen. Ganz besonders in Deutschland. Da gab es im 19. Jahrhundert einen ganz bedeutenden Juristen, das war Savigny. Und Savigny hat die Anregung gegeben, damit wir ein deutsches Recht schaffen können, ein modernes deutsches Recht, müssen wir ausschließlich die Quellen der Römer interpretieren. Und das sind jene Quellen, die Kaiser Justinian um 530 erstellen hat lassen, vor allem die Digesten. Die Digesten Justinians wurden zur Grundlage der Juristen des 19. Jahrhunderts. Und damit kann man sagen, dass das BGB, unser bürgerliches Gesetzbuch, ein in Paragraphen gegossenes römisches Recht ist. Was das Staatsrecht anbelangt, das Staatsrecht wurde insbesondere von einem berühmten französischen Philosophen und Literaten, nämlich Montesquieu, in die Moderne überführt. Das heißt, der Begriff der Verfassung, wie eine Verfassung eingeteilt ist und dergleichen mehr, stammt über Montesquieu von den Römern.
Wir wollen gleich nochmal auf die juristischen Grundprinzipien eingehen, die Sie gerade schon angesprochen haben. Vorher müssen wir aber, glaube ich, nochmal erklären, die Verfassungsordnung in der Römischen Republik war ja eine Magistratsverfassung. Können Sie uns das nochmal bitte genau erklären, wie die funktioniert hat?
Die Magistratsverfassung existierte in jener Zeit von etwa 500 vor Christus bis, ja, sagen wir mal 30 vor Christus. Und hier gab es mehrere staatsrechtlich ganz relevante Institutionen. Nummer 1, die Magistrate. Nummer 2, der Senat. Nummer 3, die Volksversammlungen. Magistrate waren von den Volksversammlungen gewählte Amtsträger, die für ein Jahr den Staat regierten. Für ein Jahr, wohlgemerkt, das ist die Annuität. Und im Übrigen gab es zumindest zwei von ihnen in dieser Position. Das heißt, es hat nie einen einzigen Vertreter in einem Amt gegeben.
Warum war das so?
Ja, das war die Kontrolle. Das war bereits das Prinzip der Kontrolle. Vor allem sehr schön nachvollziehbar an den höchsten Amtsträgern. Das waren die Konsuln. Und hier gab es immer zwei, die für ein Jahr gewählt wurden und mit ziemlich absoluter Macht im Inneren des Staates wie auch in militärischen Belangen regieren konnten.
Wir hatten ja eben schon kurz gesprochen über die juristischen Grundprinzipien und da würde ich jetzt gerne noch mal etwas näher drauf eingehen. Also welche gehen denn tatsächlich auf römisches Recht zurück? Können Sie uns da mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, hier muss man unterscheiden zwischen Privatrecht und anderen Rechtssparten. Für das Privatrecht und für die Moderne ist der Grundsatz von Treu und Glauben fundamental. Das ist die von den Römern genannte Bona Fides. Ja. Das ist wohl für das Privatrecht der wichtigste aller Grundsätze.
Was bedeutet das denn genau?
Das bedeutet, dass Leute, die in vertragliche Beziehungen zueinander stehen, mal grundsätzlich angehalten sind, Treu und Glauben anzuwenden, sich so zu benehmen, wie es der Anstand erfordert. Und die Richter werden dann, wenn es darum geht, einen Fall zu beurteilen, der rechtsanhängig geworden ist, eben auch nach diesen Grundsätzen verfahren. Ja, das ist ein Grundsatz, der eben durch die Flexibilität zu einer unglaublichen Bedeutung gelangt ist. Das heißt, wir alle sind angehalten, uns im Rechtsverkehr, ich sage es jetzt bewusst, anständig zu verhalten. Mhm. Und jede Gesellschaft, das ist ein historisch bedingter Begriff, wird zum Teil unterschiedliche Anstandsregeln hervorbringen. Aber bereits bei den Römern kann man die nachlesen, sowohl in den Rechtstexten und ganz besonders bei einem ganz wichtigen staatstheoretischen, philosophischen Schriftsteller, und das war Cicero. Der hat uns das alles in seinem Werk De Officiis von den Pflichten erklärt.
Gibt es weitere juristische Grundprinzipien, die wir heute noch kennen und die auf römisches Recht zurückgehen?
Zum Beispiel jene des Strafrechts.
Ja.
Ne bis in idem. Das heißt, zumindest sollte ein Strafverfahren nicht mehrmals stattfinden. Oder
Das heißt, ich kann nicht zweimal für die gleiche Sache verurteilt werden, ist
richtig,
das?
Richtig, ganz richtig. Oder dass es keine Strafe geben darf ohne ein Gesetz. Nulla pöna sine lege.
Ja.
Ja, das also gegen jede Rechtswillkür. Auch das ist sehr, sehr römisch. Es gibt keine Rechtswillkür. Es gibt Rechtsstaatlichkeit. Das Gesetz bestimmt das Recht.
Können wir sagen, Herr Rainer, dass das Plebiszitum im Grunde so ein bisschen was war wie das spätere Checks and Balances in den USA oder auch die gegenseitige Kontrolle, die wir ja heute noch kennen von Exekutive, Judikative und Legislative in unseren modernen Demokratien?
Ja, dazu mal Folgendes gesagt. Also dieses System der Checks and Balances oder der Kontrolle durch die verschiedenen Instanzen, eben wie Sie richtig gesagt haben, der Gesetzgebung, der Exekutive, also Regierung und Verwaltung und der Rechtsprechung, das geht eins zu eins auf Montesquieu zurück. Mhm. Das hat er alles dargelegt in seinem berühmten Werk über die Gesetze, über den Geist der Gesetze, de l'esprit des lois. Also das ist unmittelbar Montesquieu. Und Montesquieu, er starb 1755, war der größte Experte der römischen Texte. Er war insbesondere in der Nachfolge Ciceros oder des griechischen Historikers Polybios. Und er hat dies geprägt aufgrund seiner detaillierten Studien der römischen Geschichte und der römischen Verfassung. Also man kann sehr wohl sagen, das Plebiszit, das zum Gesetz führt, ist ein wichtiger Bestandteil der römischen Demokratie. Und damit auch in gewisser Hinsicht im System, das Montesquieu erkannt hat, der Checks and Balances. Das ist somit zusammen mit der anderen großen Volksversammlung, den Zenturiatskomitien, die Grundlage der repräsentativen Demokratie, wie wir sie kennen, und nicht der direkten Demokratie. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Also diese Volksversammlungen sind das Urmodell der repräsentativen Demokratie.
Professor Johannes Rainer war das. Er ist Professor für römisches Recht und er ist Experte des römischen Staatsrechts. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Rainer.
Ja, vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.
Matthias, wie sehr sind wir in Europa vom römischen Recht geprägt?
Also, durch die Übernahme des römischen Rechts gibt es seit dem Mittelalter in Europa ein gemeinsames gelehrtes Recht, das sogenannte gemeine Recht. Damit war das römisch-kanonische Recht gemeint, also das Kirchenrecht. Anders ausgedrückt ist das römische Recht und auch die römische Rechtssprache die einzige, die in ganz Europa galt und gilt. Das wird übrigens auch daran deutlich, dass auch der Europäische Gerichtshof lateinische Rechtssprichwörter oder Rechtsregeln heranzieht und bei der modernen Entwicklung eines europäischen Rechtes beachtet und einbaut.
Ja, Rom hat also etwas Erstaunliches geschafft. Über 200 Jahre nach seiner Gründung hat es sich rundum erneuert. Es hat seine althergebrachten Stände, also die der Patrizier und der Plebejer, aufgegeben und Platz geschaffen für etwas Neues. Das war Folge 9 von einer Stunde History, jetzt mal der Reihe nach. In der nächsten Woche, da werden wir Rom erstmal wieder verlassen und wir eröffnen die Seidenstraße. Dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.